Bleicherfunk, der Podcast im Bleicherhaus. Politik auf die Ohren mit Matthias Fischer. Ja, herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Folge Bleicherfunk, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich will mich jetzt nicht wichtiger nehmen, als ich bin, aber vielleicht haben Sie meine Stimme ein paar Monate lang vermisst, denn meine liebe Kollegin Sarah Zimmer hat hier die letzten Podcast-Folgen bestritten mit Schülerinnen und Schülern. Und heute bin ich mal wieder am Mikrofon, Matthias Fischer, Geschäftsführer des Bleicherhauses. Und wie immer bin ich nicht alleine. Ich sitze zwar hier allein vor dem Mikrofon, aber ich bin trotzdem nicht alleine, denn ich habe am Telefon Dr. Caroline Rüger. Erstmal herzlich willkommen, Frau Rüger.
Ja, hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Ja, Frau Rüger, erzählen Sie doch mal kurz, wer Sie sind, und dann wird sich vermutlich auch schon ein bisschen daraus erschließen, warum wir hier zusammensitzen.
Ja, also ich bin Politikwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Europaforschung, bin also eine Europaforscherin und habe die Europäische Union so in das Zentrum meines Schaffens und wissenschaftlichen Wirkens, wenn man das so sagen kann, gestellt. Mhm. Und das ist ja auch der Grund, warum wir heute zusammengekommen sind. Also nicht nur Politik auf die Ohren, sondern heute gibt es quasi Europa auf die Ohren.
Genau. Ja, ich hatte schon gerade im Vorgespräch Sie gefragt, ob ich es verraten darf, und Sie haben ja gesagt. Wir beide waren gerade im Urlaub, also nicht zusammen, wie man vermuten könnte, sondern jeder für sich und auch an ganz unterschiedlichen Stellen, nämlich ich war im hohen Norden, ich war in Dänemark und Sie waren in Griechenland, und das ist ja im Prinzip schon Europa live. Und wir wollen so ein bisschen darüber plaudern, wo Europa gerade steht, wo vielleicht auch die Schwierigkeiten liegen. Und ich kann ja aus leidvoller Erfahrung schon sagen, dass das Thema Europa immer schwierig ist und immer sozusagen nicht bei jedem sofort volle Begeisterung auslöst. Und natürlich wollen wir klären, warum das so ist, aber wir wollen vielleicht auch ein bisschen gegen angehen. Sie sind Europa begeistert, aber nicht jeder in unserem Umfeld ist das. Woran liegt das?
Mhm. Ja, ich würde vielleicht, bevor ich auf die Frage antworte, erst noch mal was auseinandernehmen wollen, weil ich finde nicht, dass man immer unbedingt gleich begeistert sein muss. Ja, mir würde ein gutes Interesse reichen. Und das ist nicht immer vorhanden für europäische Fragen. Es ist aber schon besser als früher. Ich habe tatsächlich mal mit einem Redakteur einer Regionalzeitung geredet, das war der Chefredakteur, und der hat so vor 15 Jahren war das ungefähr tatsächlich mal gesagt, Europa machen wir nicht. Das kann sich heute niemand mehr leisten. Also Europa wird gemacht, nicht nur in den Medien, in der Presse, sondern es ist ja auch spätestens durch die Staatsschulden, Finanzkrise, Eurokrise ein sehr öffentliches Thema geworden. Das ist gut so.
Ja.
Und ich selbst bin Europa begeistert, aber ich hätte nicht den Anspruch, dass alle Europa begeistert sein müssen. Es gibt ja den schönen Satz von einem deutschen Politiker, ob er Deutschland liebt. Und so ähnlich halte ich das auch mit Europa. Also er hat damals gesagt, ich liebe meine Frau. Und man muss Europa nicht unbedingt lieben, ja. Aber man muss ein Interesse für die Dinge haben, die so um einen rum passieren, weil man sie sonst auch nicht mitgestalten kann. Das heißt, ich würde den Anspruch ein bisschen herunterschrauben, erwarte nicht, dass jetzt alle mit einem Europa-Fanschal rumlaufen, so gut ich das selbst persönlich aus privater Überzeugung fände. Aber mir geht es zunächst mal darum, dass man informiert, dass man Fakten kennt, dass man auch eine gute Grundlage hat, um dann Entscheidungen zu treffen. Und das war ja auch ein Grund, warum wir uns heute so virtuell beziehungsweise telefonisch und im Podcast zusammensetzen, weil ja die Europawahl im nächsten Jahr im Juni sinkt. Und da macht ja durchaus Sinn, da jetzt schon mal ein bisschen mehr auf dieses durchaus sperrige Thema zu gucken.
Also wir machen das ja auch. Also wir haben nie gesagt, Europa findet bei uns nicht statt, sondern im Gegenteil. Wir haben uns, glaube ich, gerade so zu Beginn, als die ersten Europawahlen waren, hier auch wahnsinnig ins Zeug gelegt als Bildungseinrichtung, dieses Projekt Europa voranzubringen oder zu erklären. Das war, glaube ich, das Erste. Aber ich glaube tatsächlich, dieser Punkt, den Sie eben angesprochen haben, der ist ganz, ganz entscheidend. Denn niemand würde ja fragen, bist du Deutschland begeistert? Oder bist du Bundestags begeistert?
Genau.
Aber bei Europa stellen wir uns das immer vor oder wir stellen oder offensichtlich steht die Frage oder die Alternative ja im Raum, dass man Europa lassen könnte oder eben machen könnte. Und niemand würde diese Frage für deutsche Politik stellen.
Ja, genau. Und das kann eben dann auch zur Falle werden. Ja, also wenn wir immer erwarten, dass alle gleich Europa begeistert sein müssen, dann hat es diesen Reflex ein bisschen in sich, dass man auch gleich alles verteidigen muss, was, ich sage jetzt mal ganz lapidar, aus Europa kommt, was aus Brüssel kommt. Mhm. Das muss man aber gar nicht, sondern es sind ganz normale politische Entscheidungen. Und da finde ich manche gut und da finde ich manche schlecht. Und wenn ich welche schlecht finde, muss ich mein Kreuzchen bei der nächsten Wahl halt an einer anderen Stelle machen und muss gucken, was am ehesten meinen Interessen, meinem politischen Profil entspricht. Und deswegen muss man überhaupt nicht jede Politik gut finden, die in der EU gemacht wird. Und das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, der aber ganz oft vergessen wird, auch so in der europapolitischen Informationsarbeit oft vergessen wird. Und ich glaube, dass das ganz zentral ist, weil es eben andersrum zu so einer EU-Beweihräucherungsfalle wird, ja, weil man eben denkt, dass da gibt es keine Kritik. Natürlich kann man Kritik üben und ich kann trotzdem überzeugte Europäerin sein.
Ja, ich glaube auch tatsächlich, oder ich merke, dass Politik häufig in diese Falle läuft, sich sozusagen als Wünscheerfüller oder auch so ein bisschen als Wohltäter darzustellen und damit Erwartungshaltung auslöst, die sie dann nie einlösen kann. Und Europa hat das, glaube ich, auch an vielen Stellen gemacht. Ist ja auch ein bisschen nachvollziehbar, wenn man, sag ich mal, eine relativ abstrakte Konstruktion einer Staatengemeinschaft ist, dass man dann umso mehr versucht, das irgendwie mit Leben und mit Sehnsüchten vielleicht auch zu füllen und dann irgendwann merkt, so, wow, das können wir gar nicht erfüllen. Und dann sind alle enttäuscht. Also ich glaube, ganz zu Beginn der Europäischen Union, aber eben dann auch, als die ersten Europawahlen kamen, wurde ja auch sehr emotional argumentiert und nicht sehr pragmatisch, weil man irgendwie dieses Thema Europa mit Leben füllen wollte. Das rächt sich vielleicht auch manchmal ein bisschen.
Ja, genau. Und ich finde, das ist ein Punkt, der zu wenig besprochen wird, der aber wirklich zentral ist. Und es rührt natürlich auch ein bisschen daher, dass ganz zu Beginn, das heißt zwar immer, Europa wurde an den Menschen vorbeigemacht, aber ganz zu Beginn, so in den 50er Jahren, war ja die europäische Idee auch etwas, was wirklich Breitenwirkung entfaltet hat. Das weiß ich von meinen Eltern, von meiner Mutter, aber auch von anderen aus der älteren Generation, die einfach auf die Straße gegangen sind für europäische Ideen. Das gibt's bei uns auch auf dem europäischen Kontinent, aber hauptsächlich in den Staaten, die noch nicht Teil der Europäischen Union sind. Also der europäische Traum wird eher so ein bisschen außerhalb der EU geträumt und bei uns einfach für relativ selbstverständlich.
Ich wollte gerade sagen, haben wir uns ein bisschen zu sehr dran gewöhnt?
Ich würde sagen, ja, das ist einerseits gut, weil das zeigt ja auch diese große Erfolgsgeschichte und dieses, wir nehmen das für selbstverständlich. Andererseits kann natürlich auch das nach hinten losgehen, wenn wir die eigentlichen Vorteile nicht mehr so sehen oder nicht mehr zu sehen glauben. Wobei ich denke, dass gerade in Deutschland die Vorteile der europäischen Integration, das belegen auch immer wieder Umfragen, schon bekannt sind. Also ein sehr, sehr hoher Prozentsatz der Deutschen hält die Mitgliedschaft Deutschlands in der Europäischen Union für eine gute Sache. Das sind so fast 80%. Und dann so, ich glaube, 15% haben so ein neutrales Bild, ne? Also keine gute, keine schlechte Sache. Und nur 5% halten es wirklich für eine schlechte Sache. Also das sind eigentlich schon sehr gute Zahlen für die Zustimmung zur europäischen Integration. Und also nicht nur so abstrakt, sondern auch die Vorteile zu sehen, die das Land durch die Mitgliedschaft in der EU hat.
Naja, und auch ja jeder von uns. Also ich sagte ja gerade, ich war in Dänemark, Sie waren in Griechenland. Das hätten wir vor, muss jetzt scharf rechnen, wann wir sozusagen da ins Schengen-Abkommen gestartet sind. Das wäre früher nicht so einfach gewesen. Also ich erinnere mich noch, ich bin mit 18 Jahren auf Interrail-Tour gegangen. Da ging das auch schon. Da erinnere ich mich irgendwie auch dunkel schon an Grenzübertritte, wo man dann da noch irgendwas vorzeigen musste. Aber dass man einfach, sage ich mal, vom Nordkap bis Sizilien mit dem Auto durchrauschen kann, ohne dass einen irgendein Zöllner oder Grenze anhält. Das haben wir schon so verinnerlicht. Und wenn ich mir dann angucke, dass die, ich sag jetzt mal die jungen Leute, das klingt, dass ich wahnsinnig alt wäre, aber all diejenigen, die jetzt zum Beispiel im Rahmen des Erasmus-Programms in europaweit studieren, das ist völlig selbstverständlich. War für uns ein Auslandssemester war zu meiner Zeit ein Akt.
Ja. Oder auch die Tatsache, dass wir eben in sehr vielen Ländern der Europäischen Union mit einer gemeinsamen Währung bezahlen können und ich jetzt zum Beispiel für Griechenland kein Geld tauschen musste. Ja,
Ja.
das ist nicht überall so, aber das ist natürlich ein Riesenvorteil. Und ich war jetzt mit den Kindern mal in der Schweiz im letzten Jahr, da haben die ganz ungläubig geguckt, wie anderes Geld, das kennen
Ja,
die einfach
ja.
gar nicht. Und das ist natürlich auch ein immenser Vorteil. Mir ist noch ein Punkt ganz wichtig, dass man halt mit Europa nicht nur beim Reisen in Kontakt kommt. Denn das ist was, was einem oft schnell einfällt. Aber ich glaube, dass wir oft im täglichen Leben vergessen, wie viele Berührungspunkte wir so mit der Europäischen Union haben. Und da kann man vielleicht ein bisschen Werbung machen für eine Veranstaltung, die wir ja auch gemeinsam machen,
Ja.
am 16. November. Denn da wollen wir uns genau das mal ein bisschen intensiver anschauen. Also, wo haben wir eigentlich mit der EU Kontakt in unserem täglichen Leben? Und ich werde da so eine Geschichte mitbringen, wo wir schon beim Aufstehen mit der EU zu tun haben, beim Zähneputzen, wir essen ein Frühstücksei. Ich will gar nicht zu viel verraten, vielleicht ist das ja auch so ein kleiner Cliffhanger und lockt ein paar Besucher in unsere Veranstaltung, weil ich glaube, es lohnt sich da mal ein bisschen genauer drauf zu gucken und zu schauen, was hat denn Europa fernab vom Reisen und vom Roaming, das kennt man ja auch, ne? Dass
Ja,
man
genau,
dann
das sind
im
immer so die beiden
Ausland zu den
Themen, ja.
günstigen, genau, das wird sehr schnell genannt. Aber was hat denn mit mir konkret im Alltag zu tun? Und da gibt es ganz, ganz viele Sachen und ich glaube, da lohnt es sich sehr, den Blick so ein bisschen zu schärfen, gerade auch mit Blick auf die Europawahl. Aber nicht nur das, sondern muss uns einfach klar sein, viel, was wir an Regelungen in Deutschland haben, hat europäische Impulse. Und es gibt so einen 80%-Mythos. Da hieß es mal, 80% deutscher Gesetze basieren auf europäischen Regeln und Richtlinien. Das ist ein bisschen hochgegriffen, sagt die Politikwissenschaftlerin dazu. In manchen Bereichen stimmt es, in anderen Bereichen aber nicht. Aber was klar ist, ein Großteil der politischen Musik, die in Deutschland gespielt wird, wird nach europäischen Noten gespielt. Ein Großteil. Es sind nicht überall 80%, aber es ist wirklich ein großer Prozentsatz. Und da muss man einfach schauen, wo kommen diese Regeln her, wie werden sie gemacht. Und gerade im Bereich Verbraucherschutz zum Beispiel kommt ganz viel aus dem Brüsseler Politikbetrieb. Das heißt ja nicht, dass es fernab von Deutschland gestaltet wird.
Ja.
Aber das ist was einfach ganz oft unter dem öffentlichen Radar abläuft. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, da ein bisschen genauer drauf zu schauen.
Also Werbung war das Stichwort, ich wiederhole das nochmal. Also am 16.11.
Ja.
machen wir ein Hybrid-Seminar mit Ihnen. Hybrid heißt in dem Falle, Sie sind uns zugeschaltet per Zoom hier zu uns ins Bleicherhaus. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer oder die Zuhörer, die sich jetzt entscheiden, da dabei sein zu wollen, Sie können das live bei uns hier im Haus machen. Dann melden Sie sich an über unsere Webseite www.bleicherhaus.de. Und Sie können eben auch von entfernt teilnehmen, indem Sie sich ebenfalls in dieses Zoom-Meeting einklinken. Auch dafür müssen Sie sich einmal kurz bei uns anmelden. Das war sozusagen der kleine Werbeblock. Aber Werbung ist
Genau.
tatsächlich auch nochmal das Stichwort. Macht die EU vielleicht auch zu wenig Werbung oder die falsche Werbung für sich? Also ist sozusagen die Public Relation von Europa noch optimierungsfähig?
Ja, ich würde sagen, man muss genau schauen, was ist in dem Fall mit der EU, mit Europa gemeint. Also,
Ja, ich habe das mal
nun
sehr
kommt die
pauschal
Europäische
formuliert.
Kommission. Ja, das ist auch total gut so. Aber ich glaube, zum Beispiel die Europäische Kommission ist da sehr gut. Also die machen gut Werbung. Die Frage ist, wo hakt es denn eigentlich? Und ich würde den schwarzen Peter da sehr gerne den nationalen Hauptstädten zuschieben. Schauen wir mal auf die Gipfel, die ja immer wieder sind. Ja? Wie läuft das denn ab? Dann gehen die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen nach diesen Gipfeln, das sind ja oft so Nachtgipfel, dann kommen sie so in den frühen Morgenstunden
Mit
vor
dicken
die
Rändern unter den
nationale Presse.
Augen.
Genau. Kommen die vor die nationale Presse und dann geht es so los. Sie bedienen ihr heimisches Publikum und erzählen dann, was sie bei diesem Gipfel für das Land rausgeschlagen haben. Und das sind die Gipfel, also da gerät der europäische Blick oft in den Hintergrund und es wird einfach betont, welche nationalen Schäfchen man ins Trockene gebracht hat. Aber auch so im täglichen Alltagsgeschäft heißt es oft, das kam aus Brüssel, wir wussten von nichts. Das stimmt ja nicht. Also die Politik wird ja in Brüssel nicht von irgendwelchen Brüsseler Eurokraten gemacht, sondern von unter anderem unseren Ministern und Ministerinnen, die in den Mitgliedstaaten demokratisch gewählt sind. Und ganz oft wird halt auch so ein, ja, wird so ein Spiel gespielt. Es gab mal zu EG-Zeiten, also so in den 80er Jahren, als es noch die Europäische Gemeinschaft gab, gab es mal einen Satz, der hieß: Wenn die liebe Sonne lacht, hat es der Mitgliedstaat gemacht. Bei Regen, Eis und Schnee war es ganz sicher die EG. Und ja, das wird auch heute gerne noch gespielt, dieses Spiel. Ja, wenn was erreicht wurde auf europäischer Ebene, dann hat Deutschland da sich maßgeblich dran beteiligt und das vorangebracht. Mhm. Und wenn es eben schwierig ist, das zu verkaufen, dann wird der schwarze Peter nach Brüssel abgeschoben. Und dieses Blame Game, sagt man in der Politikwissenschaft. Das wird nach wie vor sehr häufig gespielt und dann braucht man sich auch nicht zu wundern, wenn das Image eben auch nicht so gut ist der Europäischen Union. Und ich würde mir daher wünschen, dass die nationalen Politiker und Politikerinnen sehr viel mehr die PR-Maschine anwerfen. Also ich sehe da Handlungsbedarf nicht unbedingt in Brüssel, sondern bei uns werden oft in Sonntagsreden wird oft die europäische Einigung beschworen und wie wichtig das ist uns gerade für Deutschland. Aber Montag, Dienstag, Mittwoch ist es dann gerne vergessen. Oder ich will es nicht ganz so drastisch formulieren, es gerät in den Hintergrund. Und ich glaube, hier ist noch deutlich Luft nach oben, was Werbung für europäische Politik angeht. Und damit meine ich nicht unbedingt inhaltliche Werbung, sondern das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass es Sinn macht, in Europa gemeinsam Dinge voranzubringen. Ja, also dass Deutschland, so groß wie Deutschland ist, aber weltweit, gerade auch aufgrund der schrumpfenden Bevölkerung, eben alleine keinen Blumentopf mehr gewinnen kann. Ja. Und dass man hier einfach zusammenarbeiten muss. So schwierig das ist, Politik ist immer schwierig, auf jeder Ebene. Es fängt schon in den kommunalen Parlamenten an und das ist auf EU-Ebene nicht alles. Aber es lohnt sich eben auch. Und ich glaube, dieses Bewusstsein zu schärfen, das müssen nationale Politiker und Politikerinnen noch deutlich, deutlich stärker machen.
Also da, das erinnert mich ja auch immer so ein bisschen, vielleicht hat sich das inzwischen geändert, müssten Sie vielleicht gleich mal eine Einschätzung abgeben, aber so ein bisschen an die Zeiten, als eben auch die Jobs in Europa sozusagen dann der Verschiebebahnhof war, wenn man jemanden loswerden wollte oder wenn man jemanden, der auf nationaler Ebene gescheitert war, irgendwie doch noch versorgen wollte, dann hat man den halt ins Europaparlament geschickt. Ja. Und möglicherweise hat man damit ja auch die Akzeptanz von Europa auf, ich sage das jetzt mal so ein bisschen flapsig, auf Jahrzehnte hin versaut.
Ja, definitiv. Ich würde das total unterschreiben. Es gab auch so einen 70er, 80er Jahressatz, hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. Mir hat eine ehemalige Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments mal mehr oder weniger verboten, diesen Satz weiter zu verbreiten, weil er einfach nicht mehr stimmt. Aber er wurde damals eben gesagt. Und das Europäische Parlament war ja auch lange Zeit mehr oder weniger so eine Quasselbude. Ja? Also ich sage das mal ganz böse. Ich hatte keine wirkliche Macht, aber meinen Studis an der Uni sage ich immer, wenn sie nach dem Inhalt eines Vertrags gefragt werden, sollen sie immer als erstes sagen, das Europäische Parlament wurde gestärkt. Denn mit jedem Vertrag, den es gab in den letzten Jahrzehnten, ist das Europäische Parlament ganz massiv gestärkt worden und steht jetzt quasi auf Augenhöhe mit dem Rat, also mit den Ministern und Ministerinnen. Und das ist was, da ist so das öffentliche Bewusstsein auch noch nicht so ganz angekommen. Also man denkt oft immer noch, naja, die haben ja eh nichts zu sagen und das stimmt einfach nicht mehr. Also spätestens seit dem jetzt gültigen Vertrag von Lissabon ist das Europäische Parlament wirklich ein wichtiger Player und kann auch die Zähne zeigen. Also ist bei weitem kein zahnloser Tiger mehr.
Aber da würde ich nochmal gerne einhaken, weil Sichtweise auf ein Parlament besteht ja auch häufig darin, dass man dort unterschiedliche Fraktionen hat, die, sag ich mal, klar erkennbar sind und die in einem auch vielleicht Gefühle auslösen, dass man sagt, diese Idioten da ganz links oder ganz rechts oder die in der Mitte oder die Schwarzen oder die Grünen. Ganz ehrlich, wenn Sie mich jetzt fragen, wer ist Fraktionsvize der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament? Boah, welche Position hat die sozialistische Fraktion zum Thema EU-Datenschutz? Ich bin Leiter einer Bildungseinrichtung und ich würde mich in Anspruch nehmen, mich möglichst gut politisch zu informieren, aber da verlassen mich die guten Geister. Und wenn Sie mich jetzt fragen, so im Bundestag, wie ist der Streit gerade zwischen Merz und Scholz und Migrationsdeutschlandpakt und so, da wäre ich sattelfester.
Und da sind Sie garantiert nicht der Einzige, ja. Also das
deswegen habe ich das hier mal so mutig zugegeben, genau, weil ich davon ausgegangen bin, dass möglicherweise der ein oder andere Zuhörer oder die Zuhörerin da draußen das ähnlich für sich sieht. Und da ist natürlich schon die Frage, sehen wir das Parlament als Parlament oder sehen wir das sozusagen als eine irgendwie Institution zwischen Rat und Kommission, die da halt auch irgendwie mitmauscheln, aber am Ende doch irgendwie nicht wirklich politisch differenzierbar sind oder sichtbar sind?
Ja, also da würde ich zwei Punkte gerne dazu sagen. Zum einen, ich glaube, es ist ganz normal, dass wir diese Prozesse nicht so gut nachvollziehen, aus zum einen dem Grund, dass es einfach also sehr viel weiter weg von uns ist im Sinne von Assist in Straßburg, aber dass auch die Vermittlerfunktion der Medien nicht so stark wahrgenommen wird, wie das natürlich beim Bundestag der Fall ist. Wir haben natürlich auch in den Medien kommt Europapolitik vor, ne? Also ja. Europa machen wir nicht, das hatte ich ja ganz am Anfang gesagt, das gibt's nicht mehr. Aber es kommt nicht so vor wie beim Deutschen Bundestag. Und ich glaube, das macht ganz viel mit öffentlicher Meinungsbildung zu europäischen Themen. Ich glaube, dass die Medien hier eine ganz wichtige Rolle spielen. Und zum anderen glaube ich, dass das Europäische Parlament oft falsch dargestellt wird. Insofern, ich lese sehr oft in der Zeitung, in der Presse, auch im Fernsehen so Sätze wie, das Europäische Parlament ist zerstritten und das wird dann beklagt. Mhm. Und das ist halt einfach schon die Grundsubstanz der Demokratie nicht verstanden.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja Aufgabe eines Parlaments, zerstritten zu sein.
Richtig. Ja. Ein europäisches Parlament muss, so wie jedes andere Parlament, zerstritten sein, wenn es einen demokratischen Auftrag erfüllen möchte. Wir sind ja nicht im chinesischen Volkskongress, ja? Sondern es geht ja, Demokratie ist Streit. Und wenn es dann dargestellt wird als etwas Schlechtes, dann schadet es dem Image des Europäischen Parlaments, obwohl es eigentlich hier nur seine Pflicht tut und es muss nicht unbedingt, also es muss nicht geschlossen sein, wird aber oft anders wahrgenommen. Und ich glaube, also gerade was diesen Wettstreit der Ideen angeht, da hat sich auch in den letzten Jahren ganz, ganz viel getan. Wenn man vor 15, 20 Jahren die Europawahlkämpfe der Parteien angeschaut hat, dann unterschieden die sich in exakt einem Punkt. Und da ging es immer um die Frage, darf die Türkei in die EU, ja oder nein?
Stimmt, da haben wir auch Veranstaltungen zu gemacht.
Ja. Genau, das war der Hauptunterschied zwischen den Parteien. Da konnte man auch sagen, die Union steht dafür, die SPD steht dafür, die Grünen stehen dafür. Und das ändert sich jetzt. Also wir haben so, nicht nur jetzt, sondern einfach die letzten eineinhalb Jahrzehnte, würde ich mal sagen. Wir haben so eine Diversifizierung auch der parteipolitischen Positionen. Man weiß vielleicht noch nicht so haargenau, wofür jede Partei steht, aber es ist auf jeden Fall mehr als der EU-Beitritt der Türkei. Und ich glaube, vor der Europawahl im Juni werden wir hier auch eine weitere Schärfung feststellen. Also was wollen wir? Wie wollen wir die EU haben? Was sind die wichtigen Zukunftsherausforderungen? Was ist die Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit? Da haben die Parteien ja unterschiedliche Angebote. Und das wird auch auf europäischer Ebene immer trennschärfer rauskommen. Davon bin ich ganz stark überzeugt. Aber es geht Ihnen auch recht, es ist noch nicht so trennscharf, wie wir das auf nationaler Ebene kennen. Unter anderem auch, weil die Fraktionen ja auch viel diverser sind. Ja? Mhm. Weil wir ja aus 27 Mitgliedstaaten quasi eine Konsenssoße dann, ja, in so einer Fraktion haben. Und das ist natürlich schon was anderes, wie wenn man das im Deutschen Bundestag
macht. Also da sind wir, glaube ich, auch nochmal wieder so ein ganz bisschen am Anfang, dass man einfach auch dem Europäischen Parlament ja zugestehen muss, dass es nicht nur politische Lager integrieren muss, ein christdemokratisch-konservativ-bürgerliches oder ein sozialistisches oder was auch immer, sondern dass natürlich auch innerhalb dieser Fraktion wiederum 27 Länder vertreten sind, die spezifisch manchmal ja auch ganz banale Interessen haben, die gar nicht auf irgendeiner Werteorientierung beruhen, sondern, keine Ahnung, der zypriotische Abgeordnete hat vielleicht andere Vorstellungen als der schwedische, weil der eine sich mit Lachs und der andere sich eben nicht mit Lachs beschäftigen muss oder was auch immer. Und diese Komplexität, die ist ja schon, glaube ich, im Deutschen Bundestag da. Ich meine, der CDU-Abgeordnete aus Kloppenburg beschäftigt sich mit Schweinen und der aus Würzburg vielleicht mit Frankenwein. Und schon das sind ja völlig unterschiedliche Interessen und die in einer Fraktion zum Ausgleich zu bringen, ist ja schon schwierig. Und auf der europäischen Ebene haben wir eben nochmal diesen Faktor der Länder da drin. Das müssen wir, glaube ich, auch einem Parlament dann zugestehen, dass es da vielleicht auch weniger scharf Konturen entwickeln kann in der Fraktion.
Ja.
Und wir haben natürlich dann auch noch, Sie hatten ja eben schon mal angesprochen, die Kommission, sagen Sie, macht eigentlich eine ganz gute Öffentlichkeitsarbeit. Ob die gesehen wird, ist eine zweite Frage. Und das Parlament, glaube ich,
grätschen Sie rein. Wenn ich da schnell noch was dazu sage, mache ich jetzt einfach. Bei der Kommission gut, also im Sinne von laut eigentlich schon. Gut ist halt die Frage, ob die Kommission nicht etwas zu oft dieses Was tut die EU für die Bürgerinnen und Bürger tolles. Ja, also die tappen auch manchmal in diese Falle, dass alles gelobhudelt werden muss, was auf europäischer Ebene beschlossen wird. Und das geht halt nun mal gar nicht. Ja, es wird immer Entscheidungen geben, die auch irgendwelchen Menschen nicht gefallen. Ja, das ist Politik. Das ist immer die Suche nach Kompromiss, nach Ausgleich, und da wird es auch immer Verlierer und Verliererinnen geben. Das ist auf jeder Ebene so. Und da ist die Kommission sicherlich manchmal, ich will nicht sagen Propagandaministerium, das wäre zu scharf, aber geht eher in diese Richtung. Und aber was die Lautstärke angeht, ist es eigentlich schon ganz gut. Hier habe ich ja gesagt, braucht man eher Nachholbedarf auch auf nationaler Ebene. Ja, das war schon die Grätsche, jetzt bin ich wieder leise.
Nein, dafür haben wir Sie ja eingeladen, dass Sie hier grätschen. Ich bin ja hier sozusagen immer der miese Peter, der die bösen und blöden Fragen stellt und Ihnen damit sozusagen die Vorlagen liefert für die Rechtfertigung oder der guten Darstellung der EU. Aber es hat möglicherweise, wo wir gerade bei der Kommission sind, auch tatsächlich ein bisschen was mit Personen zu tun. Also unabhängig jetzt von der Frage, da können wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen gleich, wie Frau von der Leyen zu ihrem Amt gekommen ist. Das war ja kein wirklicher Staatsakt der Demokratie, aber natürlich ist es gut, wenn eine Einrichtung ein Gesicht hat und dass Ursula von der Leyen sozusagen europäisch sichtbar ist, die taucht in den Nachrichten auf, die ist sozusagen auf, in Anführungsstrichen, Staatsbesuch als Vertreterin der EU, die schüttelt irgendwo Hände, das prägt ja Bilder. Und umgekehrt prägen natürlich die Figuren, die wir auf nationaler Ebene haben, die bei Lanz und Illner und wo auch immer sitzen, auch unser Bild. Und da fehlt mir auf der Seite des Parlaments so ein bisschen die Gesichter. Also Timmermans, Weber fallen mir so ein, aber dann wird es auch schon schwierig so. Und ich sag mal so, die Fraktionschefs im Bundestag, die kennt man, die tauchen immer mal wieder auf. Man hat die vielleicht nicht sofort griffbereit, wenn man in der Fußgängerzone danach gefragt wird. Aber Gesichter, ist das nicht ein Thema? Müssen wir nicht auch personalisierter werden in Europa? Mit allen Schwächen, die das mitbringt?
Ja, also da rennen Sie bei mir ganz, ganz offene Türen ein. Ich habe ja vorhin gesagt, bin Europaforscherin, aber einer meiner Forschungsschwerpunkte ist auch die Persönlichkeit in der Politik. Mhm. Also was macht das aus, welche Person ein Amt innehat? Ich befasse mich da vor allem mit dem Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik. Das ist der Spanier Josep Borrell momentan. Mhm. Und es macht eben einen Unterschied, ob ein Josep Borrell dieses Amt innehat oder eine Casey Ashton, die vielleicht auch der eine oder die andere noch kennt. Und das bei der gleichen Grundausstattung des Amtes, ja, was so vertragsrechtliche Vorgaben angeht. Mhm. Also natürlich machen Personen einen ganz, ganz gewaltigen Unterschied. Und man sieht es auch, weil Sie von der Leyen angesprochen haben, sie ist ja Chefin der Europäischen Kommission, Kommissionspräsidentin. Und es gibt ja in der Europäischen Union diese Europäische Rat, also die Staats- und Regierungschefs.
Jetzt muss ich Sie kurz unterbrechen. Sie waren hier, Sie waren
den Ratspräsidenten,
Sie waren kurz weg. Zumindest bei mir. Sie waren gerade bei Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin. Also wir schneiden das jetzt auch nicht raus, sondern wir lassen das schön drin. Aber vielleicht setzen Sie da nochmal an. Sichtbarkeit.
Genau, danke für den Hinweis. Ich hoffe, ich bleibe jetzt drauf. Also Ursula von der Leyen ist Kommissionspräsidentin und wir haben auch einen Ratspräsidenten, Charles Michel, den Belgier, der die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen nach außen vertritt. Und vielleicht erinnern Sie sich auch noch, es gab mal diese Sofa-Gate in Ankara.
Ja,
ja,
mit
und das ist eigentlich auch, genau, und die beiden können nicht miteinander. Charles Michel und Ursula von der Leyen, das ist ein schlecht behütetes Geheimnis aus Brüssel, die können einfach nicht miteinander und es funktioniert nicht. Und die müssten aber eigentlich miteinander können, weil sie eben wichtige Positionen innehaben und sich nicht in Konkurrenzstreitigkeiten da ergehen dürfen, sondern eigentlich eher an einem Strang ziehen sollten. Und das macht totalen Unterschied, wer da auf diesen Positionen sitzt. Ich glaube auch, dass in puncto Personalisierung da noch viel Luft nach oben ist, weil natürlich Politik und vor allen Dingen auch Politikvermittlung viel über das Personal in der Politik funktioniert. Ja? Und auch Wahlentscheidungen werden ja oft rein aufgrund persönlicher Vorlieben oder Präferenzen für eine Person dann getroffen und nicht mal so unbedingt aufgrund der politischen Inhalte. Nicht immer, aber es ist definitiv ein ganz ausschlaggebender Faktor. Und da ist in der europäischen Politik schon Luft nach oben. Aber auch hier, je weiter wir in den Ebenen nach oben gehen, schauen wir uns das in der Kommune an. Da kandidiert vielleicht mein Nachbar gerade für den Gemeinderat. Ja? Mhm. Die kenne ich fast alle. Dann gehen wir auf Bundesländerebene, dann kenne ich sie schon nicht mehr alle, auf deutscher Ebene auch nicht, aber da wird zumindest in den Medien viel darüber berichtet. Und dann haben wir in der Europäischen Union halt zum einen 27 Mitgliedstaaten mit sehr viel Personal und natürlich auch eine mediale Ferne, die erst nur ausgeglichen sein muss. Ne? Also das ist wirklich so ein bisschen die Quadratur des Kreises mit dieser Personalisierung, die wäre hilfreich, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass daran so ja die Wurzel der Demokratie irgendwie hängt. Ja, ich versuche es mal anders auszudrücken. Sie haben es ja angesprochen mit dem Spitzenkandidatenverfahren und da ist ja eben nicht der Spitzenkandidat der stärksten Fraktion ins Amt gekommen, sondern das war Weber, sondern es war Ursula von der Leyen, die dann von den Staats- und Regierungschefs vorgeschlagen wurde. Das wäre sicherlich anders besser gewesen, aber auch bei uns in Deutschland kann der Bundespräsident vorschlagen, wen er oder sie möchte, muss halt eine Mehrheit im Bundestag finden. Und ich finde, da dürfen wir dann auch in der EU nicht päpstlicher sein als der Papst mit solchen Entscheidungen. Das hat der Europäische Rat so entschieden. Das sind demokratisch gewählte Staats- und Regierungschefs.
Ja.
Und natürlich wäre es anders sauberer gewesen, aber dass sie dadurch nicht demokratisch wäre oder sowas, das würde ich überhaupt nicht sagen. Die Kommission ist demokratischer als ein nationales Kabinett, zumindest wenn man nach Deutschland schaut. Wie kann man bei uns Minister oder Ministerin werden? Man wird einfach vorgeschlagen. Meistens wird da in Parteirunden irgendwas ausgemacht und dann wird man ernannt vom Bundespräsidenten oder von der Bundespräsidentin. Mhm. Und das ist in der Europäischen Union anders. In der Europäischen Union muss sich jeder Kommissar und jede Kommissarin einem sogenannten Grilling-Verfahren stellen. Also sie werden gegrillt im Fachausschuss des Europäischen Parlaments. Schlimm genug, also das müsste man sich bei uns mal so vorstellen. Und
da sind ja auch schon welche durchgefallen.
Richtig. Und dieses ganze Grilling wird auch noch live im Internet übertragen. Das kann sich jeder anschauen. Also ich finde es eigentlich eine ganz spannende Vorstellung, wenn bei uns die Fachminister und Ministerinnen auf Länderebene oder auf Bundesebene sich so einem öffentlichen Anhörungsverfahren stellen müssten. Ist eigentlich nicht vorstellbar bei uns, weil das auch fast niemand machen würde. Auf europäischer Ebene ist es gang und gäbe. Und ich glaube, sowas ist deutlich wichtiger als das Spitzenkandidatenverfahren, was jetzt ja auch erst zum zweiten Mal praktiziert wurde und was sicherlich im Laufe der Zeit, da muss man auch zum europäischen Vertrag ein bisschen Zeit geben, so wie man auch dem Grundgesetz ja viel Zeit gegeben hat, das muss sicherlich auch noch sich so ein bisschen einrufen und wird dann bestimmt auch anders und ein bisschen flüssiger ablaufen, als es beim letzten Mal der Fall war. Also es ist eine lange, lange Rede. Mein Kernpunkt ist, ich würde nicht auf Spitzenkandidatenverfahren zu den Kern der Demokratie in der EU machen.
Das wäre auch eigentlich gar nicht meine Stoßrichtung gewesen, sondern meine Frage war eigentlich mehr die, Stichwort verkaufen, dass dieses, also ich finde auch, die Auswahl der Kommissionspräsidentin ist halt nach den Regeln abgelaufen, die es in Europa gibt, ist damit völlig legitim und Da habe ich gar keine Bauchschmerzen mit. Ich finde es eher problematisch, dass man den Leuten vorher erzählt, es gibt einen Spitzenkandidaten jetzt, weil wir das demokratischer machen wollen. Ihr sollt die sehen. Also all diese Defizite, über die wir hier seit mittlerweile, glaube ich, 35 Minuten reden, sollen jetzt an einem Punkt mal beseitigt werden. Und das verkauft man sehr und hängt es sehr hoch und stellt es sozusagen sehr deutlich ins Schaufenster, um dann am Ende eingestehen zu müssen, wir können uns doch nicht darauf einigen, das durchzuexerzieren. Und das, finde ich, ist das verheerende Signal. Wenn man sagt, wir machen gar kein Spitzenkandidatenverfahren, sondern wir machen so wie immer, es hätte wahrscheinlich weniger Schaden angerichtet, als zu sagen, wir machen jetzt was ganz Tolles und am Ende kriegen wir es noch nicht gebacken.
Ja, so. Genau. Und die Frage ist auch hier wieder, wer ist wir? Ja? Also die Spitzenkandidatenverfahren, die wurden ja von den Parteien getragen. Geschafft haben dann im Prinzip den Spitzenkandidaten die Staats- und Regierungschefs. Also ganz oft ist tatsächlich so der schwarze Peter bei den Staats- und Regierungschefs und Chefinnen zu verorten, die dann eben da auch wieder querschießen und dann doch so ihr Ding durchdrücken.
Da sind wir ja sozusagen an dem dritten Punkt. Wir haben jetzt über das Parlament geredet, wir haben über die Kommission geredet und wir haben ja auf der europäischen Ebene eine Institution, nämlich diesen Ministerrat, den es ja auf nationaler Ebene eigentlich nicht gab, bis Corona kam. Da hatten wir ja diese berühmten Ministerpräsidentenrunden auf einmal dann im Kanzleramt, die alles ausgekungelt haben, wo dann irgendwann die ersten Leute auch gefragt haben, was ist das eigentlich für ein Gremium, das da entscheidet? Und diese Komponente, die wir in Europa institutionalisiert haben, die ist ja sozusagen festgeschrieben, habe ich häufig den Eindruck, ist dann am Ende diejenige, die dann, ich sage mal im positiven Sinne, die Themen löst. Also Stichwort nächtliche Ministerratsrunden mit Pressekonferenz morgens um 4. Aber möglicherweise auch dann alles überrollt. Also dann am Ende so, naja, wenn wir uns nicht einigen können, die Ministerratsrunde regelt es dann. Und auf der einen Seite denke ich immer so, wenn diese Runden sind nachts, denke ich, ey, der Daus, jetzt haben sie es doch wieder geschafft und denke so, wow, habe ich auch einen gewissen Respekt davor, was die da verhandeln bis nachts um 4. Aber es ist natürlich auch immer so ein bisschen spitz auf Knopf und kurz vor Ultimo wird dann doch irgendwas entschieden und man denkt so, naja, aber sind das jetzt so die idealen demokratischen Prozesse?
Ja, also die MPK, die Ministerpräsidentenkonferenz, würde ich gar nicht so sehr mit dem Rat vergleichen. Ich würde unseren Bundesrat tatsächlich eher heranziehen. Mhm. Also den gibt es ja schon lange und deswegen ist es für uns Deutsche eigentlich sogar relativ einfach, das EU-System zu verstehen. Die Franzosen zum Beispiel haben es deutlich schwerer als wir, weil die ein anders aufgebautes politisches System haben. Ich will da auch gar nicht zu tief einsteigen, aber ich glaube, wir kennen sowas schon aus dem Bereich Bundesrat. Und wenn wir jetzt wieder auf europäische Ebene schauen, dann haben wir eben zum einen diesen Ministerrat, also Rat der Minister und Ministerin, wo unsere demokratisch ins Amt gekommenen Minister drin sitzen. Und wir haben, und das sind dann meistens diese nächtlichen Treffen und Nächte der langen Messer, wir haben eben den Rat der Staats- und Regierungschefs. Ja. Also wirklich die
Gipfel. Den meinte ich eigentlich eher so ein bisschen.
Genau. Und die treffen sich auch so, also während der Euro-Krise ist das sehr, sehr viel häufiger geworden. Früher war das nur so viermal im Jahr, jetzt sind es sehr viel mehr Treffen. Es gibt ja dann auch so außerordentliche Treffen aufgrund von außenpolitischen Krisen, Stichwort Ukraine, Stichwort jetzt Israel-Gaza. An außenpolitischen Krisen mangelt es uns ja zurzeit leider überhaupt nicht. Mhm. Und diese Ebene, die Staats- und Regierungschefs, das ist dann halt das, wo Kompromisse gefunden werden können, weil auch Pakete geschnürt werden können. Ja, dann gibt es zum Beispiel in einem Bereich gibt es dann Zugeständnisse an ein Land, wo die vielleicht noch ein paar Millionen mehr kriegen für irgendwas und sie stimmen dann dafür einer anderen Sache zu. Das lässt sich aber halt auch nur auf Gipfelebene durchziehen. Und man könnte jetzt überlegen, wenn man so ein bisschen institutionell und in die Zukunft gedacht denkt, dann könnte man zum Beispiel den Chef, der Staats- und Regierungschef, also den Charles Michel und den Posten der Kommissionspräsidentin eigentlich zusammenlegen. Ja? Das wäre dann wie so eine Art großer Bundespräsident, also im Sinne der Head EU. Aber bei der letzten Reform, das war in den 2000er Jahren, waren die Mitgliedstaaten nicht so weit. Das ist, der Vorschlag lag auf dem Tisch. Dann würde man auch so Konkurrenzen, hätte man dann nicht mehr. Aber die waren eben nicht so weit. Und da muss man dem System vielleicht einfach auch noch ein bisschen Zeit geben. Unter Druck geht ja auch vieles, ja. Vielleicht, jetzt stehen ja auch ganz viele Beitrittskandidaten vor der Tür. Da müssen bestimmte Prozesse verschlankt werden, auch Strukturen vereinfacht werden. Und vielleicht bringt dieser Druck dann auch so ein bisschen Reform in ein System, was manchmal nicht so reformwillig ist.
Täuscht mein Eindruck, dass eigentlich Europa am besten unter Druck funktioniert? Ich habe immer das Gefühl, so in der Krise kriegen die da relativ viel gerissen.
Ja, also ich würde da total zustimmen. Das ist, gerade wenn man sich so die letzten 10 Jahre anschaut, ist das definitiv so. Und das hat schon Jean Monnet, einer der Gründerväter der europäischen Integration, war ja so der Urvater dieses Gedankens Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, also dieser Friedenssicherung in der europäischen Integration. Schon der hat gesagt, l'Europe se fera dans les crises. Also Europa wird in Krisen gemacht. Und es wird die Summe der Lösungen sein, die auf diese Krisen gefunden werden. Das hat er schon in den 50er, 60er Jahren gesagt. Und es ist so ein europäisches Naturgesetz geworden. Hat natürlich auch da wieder die Falle, dass man sich nicht auf dieses Naturgesetz verlassen sollte. Denn vielleicht klappt es ja irgendwann nicht mehr. Und vielleicht müsste es auch mal vorangehen, ohne dass man ständig diese ganzen Krisen braucht. Ja? Aber das ist jetzt schon fast philosophisch über die EU nachgedacht. Ich habe das in den letzten Jahren sehr viel gemacht, weil wir auch so ein Forschungsprojekt hatten, jenseits der Krisen Potenziale der europäischen Integration im 21. Jahrhundert, wo wir eben viel drüber geforscht haben, wie geht was voran in der Europäischen Union. Und da zeigt sich schon, dass die Krisen ein ganz großer Einiger der Europäischen Union waren. Und ich glaube auch, dass es die Krisen weitergeben wird. Von daher müssen wir uns um dieses Naturgesetz nicht so viel Sorgen machen, weil Krisen gibt es immer und wir leben ja in Zeiten der Polykrise. Also nicht nur in der EU, sondern auch weltweit ein Geflecht von Krisen, die man teilweise gar nicht mehr auseinanderhalten kann, die man schon gar nicht mehr zählen kann. Das heißt, der Druck im Kessel ist groß und man ist einfach auch gezwungen, Lösungen zu finden, weil sonst funktioniert nichts.
Ja, und vielleicht muss man
auch sagen. Sehr fatalistisch, ne? Ja. So zum Ende. Also ich denke, wir nähern uns so langsam der Zielgeraden, aber vielleicht haben Sie ja noch was optimistischer. Ne?
Naja, also vielleicht ist die EU ja sozusagen als Idee auch ein Kind der Krise. Also das ist ja auch gar nicht schlecht. Ich meine, ich habe hier gerade gestern eine Führung durch Hamburg gemacht und über den großen Brand referiert, den die Stadt hier hat. Und danach haben wir angefangen, eine Feuerwehr aufzubauen und Brandmauern einzurichten. Ja. Also so eine Krise verändert natürlich die Welt. Und wenn die EU aus der Krise geboren ist und sich als Krisenmanagement bewährt, dann hat sie ja sozusagen auch alle Argumente auf ihrer Seite. Sie haben ja gerade tatsächlich die Polykrise der Welt angesprochen. Das sind sicherheitspolitische Krisen, das sind ökologische Krisen, das sind ökonomische Krisen, das sind Migrationskrisen. Ich glaube, gerade da macht die EU eigentlich eine gute Figur, auch wenn sie vielleicht nicht so massiv auftreten kann, wie sie gerne würde oder vielleicht nicht immer so einig ist, wie sie sein sollte. Aber ich glaube, in diesen Krisen wären wir als einzelne Nation komplett verloren, oder?
Ja, also absolut. Wenn man die Bedeutung der EU sich im 21. Jahrhundert bewusst machen will, dann muss man vor allen Dingen aus meiner Sicht in die Außenpolitik schauen. Ja. Dann muss man schauen, wer bestimmt denn die Geschicke der Welt. Und wenn wir mal so zurückschauen, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, da war jeder vierte Bürger der Welt Europäer. Heute sind es nur noch, glaube ich, so um die 7%. Mhm. 2050 werden es unter 5% sein. Also wir verlieren ja an Einfluss und andere gewinnen an Einfluss und andere, die nicht unbedingt unsere europäischen Wertevorstellungen haben. Wir wollen aber ja eigentlich in einer Welt leben, die unseren Wertevorstellungen entspricht. Und deswegen glaube ich, wenn wir überhaupt international einen Blumentopf gewinnen wollen, dann geht das nur in der Europäischen Union. Die EU ist sozusagen unser Souveränitätsbooster, Also wir können nur gemeinsam was reißen. Wir können das nicht alleine. Und das sage ich als jemand aus Deutschland, aus dem größten Mitgliedstaat der EU. Das gilt natürlich noch mehr für die Portugiesen, für die Malteser, für die Letten, für die Finnen. Aber es gilt eben auch für Deutschland. Und ich glaube, das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Und ich sehe eine der großen Herausforderungen für die Europäische Union und für die Europäer und Europäerinnen tatsächlich darin, ihre globale Rolle zu definieren. Mhm. Also wir wollen oder wir brauchen eine wettbewerbsfähige EU. Das heißt, eine digitalisierte EU, grün, klimafreundlich, vor allen Dingen auch sozial gerecht. Ganz, ganz wichtig.
Ja.
Und die muss es eben mit den Systemrivalen China aufnehmen können. Die muss es auch mit dem Partner USA zum Beispiel von der Wettbewerbsfähigkeit her aufnehmen können. Und das wird eine der entscheidenden Fragen sein, wie sich die Europäische Union hier positioniert. Da gibt es in vielen noch Nachholbedarf, vor allem in dem harten Kern der globalen Rolle, nämlich der Außen- und Sicherheitspolitik. Wir sehen es jetzt wieder, dass die EU eigentlich nicht wirklich fähig ist, sich zu positionieren, was den Israel-Palästina-Konflikt angeht.
Mhm.
Da gibt es sehr viele unterschiedliche Stimmen. Andererseits ist sie massiv dabei, dort auch humanitäre Hilfe hinzupumpen. Sie unterstützt, die EU ist die größte Geberin von Entwicklungshilfegeldern weltweit, ist die größte Geberin von humanitärer Hilfe weltweit, es sind nicht die USA, es ist die Europäische Union. Und ich glaube, dass das zukunftsentscheidend sein wird für das Leben auf unserem Kontinent. Und das klingt jetzt sehr, sehr hochtrabend, aber ich sage das bewusst so, weil ich glaube, dass wir das so im täglichen Klein-Klein manchmal vergessen,
ja, yeah,
wie wichtig eigentlich diese globale Rolle ist und wie viel Macht die EU da schon hat. Ja, so schwierig es ihr fällt, in manchen Bereichen, weil es da auch keine Mehrheitsentscheidungen gibt, sich zu positionieren, in anderen Bereichen hat sie dagegen schon wirkliche, reale und ganz große Macht im Handelsbereich, wirtschaftliche Macht, aber auch bei der Standardsetzung für Autos. Also das könnte man jetzt an einem breiten Blumenstrauß von vielen durchexerzieren, will ich gar nicht machen, aber ich glaube, wir müssen uns auch bewusst machen, die EU ist der auf der auf der globalen Ebene. Sie ist in jedem Fall ein wirtschaftlicher Riese und sie kann auch politisch was mitbestimmen, aber da müssen sich die einzelnen Staaten halt auch ein bisschen zurücknehmen und diesem nationalen Reflex nicht allzu oft nachgeben, sondern eben auch europäisch zusammenarbeiten.
Man muss auch jönnen können, wie der Kölner sagt.
Ja, genau.
Gut, jetzt haben wir wir haben ja sozusagen über den Ist-Zustand der EU geredet und Sie haben ja gerade schon angedeutet, es stehen eben auch viele vor der Tür und offensichtlich die Sehnsucht nach EU draußen größer als drin. Das hatten Sie ja ganz zu Anfang mal so formuliert. Und also gibt es eben auch viele Länder, die in die EU wollen. Prominentestes Beispiel ist natürlich gerade die Ukraine, möglicherweise der schwierigste Kandidat. Wir haben jetzt ja auch viel darüber geredet, wie schwierig die Koordination und Abstimmung zwischen den 27 in der EU ist, macht es dann Sinn, noch weitere Länder aufzunehmen? Also ein alter Streit natürlich der Vertiefung und Verbreiterung sozusagen oder Vergrößerung.
Ja, also ich antworte, und das ist ja bei Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen sehr selten, mit einem wirklich klaren Ja. Ja, das macht Sinn.
Mhm.
Setze aber auch ein Aber hinten dran, wir brauchen Reform. Ja? Also Erweiterung ohne Reform wird nicht funktionieren. Wir können eine Außen- und Sicherheitspolitik, das habe ich ja gerade angesprochen, deswegen nehme ich das Thema nochmal, können wir nicht gestalten, wenn wir es mit 27 nicht können, wenn wir es mit 35 nach den aktuell gültigen Regeln ganz sicher nicht hinkriegen.
Ja.
Ja? Weil es wird immer ein außen- und sicherheitspolitisches Schwergewicht, ich sage das mal ironisch, wie Ungarn oder wie Zypern, oder wie dann vielleicht Serbien Dinge blockieren können, wenn wir hier eine Einstimmigkeit haben. Das ist so ein klassisches Beispiel dafür, dass wir Reformen brauchen.
Ja.
Ich glaube auch, dass was man früher überhaupt nicht so erwähnen dürfte, nämlich ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten, durchaus ein guter Weg für die Zukunft sein kann, dass es eben so ein Kerneuropa gibt, wahrscheinlich Eurozone plus, die hier weiter voranschreiten können, wenn sie es denn wollen, und dann ein breiteres Band von anderen Staaten, die sich außenrum gruppieren und vielleicht erst später zu einzelnen Politikbereichen dazustoßen wollen. Aber anders kann ich mir eine EU 35 plus X tatsächlich nicht vorstellen. Aber ich würde auch nicht sagen, dass man hier eben die Tür zumachen muss. Die Erweiterung ist eines der erfolgreichsten Instrumente, was die EU außenpolitisch hat. Das hat angefangen in den 80er Jahren, ja, und wo wir ehemalige Militärdiktaturen hatten, die dann auf einen demokratischen Weg geführt wurden. Nicht nur durch die EU, aber durch diesen Anreiz, EU-Mitgliedstaat, Fördertöpfe, das hat einfach funktioniert und es funktioniert auch nach wie vor. Man muss nur schauen, wie viel die Ukraine jetzt auch fähig war umzusetzen in Kriegszeiten. Es ist noch nicht, da ist noch nicht alles Gold, was glänzt, und da gibt es ganz, ganz viele Probleme. Aber dieser Anreiz der EU-Mitgliedschaft ist schon ein sehr, sehr mächtiger Hebel. Und man muss auch mal umgedreht fragen, was passiert denn, wenn diese Erweiterung nicht gemacht wird? Das ist ja nicht so, dass diese Staaten dann irgendwo im Vakuum vor sich hinwabern, im Vakuum der internationalen Beziehung. Es wird andere Mächte geben, die sich dort ihren Einfluss sichern, und das kann uns nicht recht sein. Ja? Also ich will, es hört sich ein bisschen so an, vielleicht, ich will gar nicht so eine China-Angst schüren, aber man muss sich Russland anschauen, man muss sich China anschauen, die ja nicht untätig sind, und zum Beispiel gerade auf dem Westbalkan ist es nicht, was wir da eigentlich wollen, wenn wir Stabilität und auch demokratische Werte und alles anschauen, dann ist es besser, wir sind in der Europäischen Union als außerhalb. Da ist noch ein langer Weg zu gehen, aber ein ganz klares Ja zu dieser Erweiterung. Ich glaube übrigens, und das ist der letzte Satz von mir dazu, dass der Begriff Beitritt noch deutlich besser ist als Erweiterung. Erweiterung hört sich so ähnlich wie bei der NATO immer so an, als ob sich da ein Bündnis auf die Staaten erweitert. Das ist ja nicht so. Die wollen ja tatsächlich Mitglied werden. Ja. Und ich finde, das hat dann auch was mit Demokratie zu tun. Wenn sich ein Volk dafür entscheidet, in einer solchen nur in Europa vorhandenen Staatengemeinschaft Mitglied werden zu wollen, dann muss man das auch respektieren. Die Verträge geben das her. Jeder europäische Staat, der die Werte der EU achtet, kann Mitglied werden. Und dann müssen die auch Mitglied werden können. Das ist ganz einfach.
Ja. Eine selten klare Formulierung oder eine Positionierung, die ich auch voll unterstreiche, bei allen Schwierigkeiten, die das natürlich mit sich bringt.
Ich denke, man muss auch gucken, also was wir für eine Zielmarke haben. Vor 2030 sehe ich hier eigentlich nicht unbedingt neue Staaten dazukommen, schon gar nicht diesen ganzen großen Packen von 7 oder 8 Staaten, um die es da jetzt geht. Aber man darf da auch nicht zu lange warten. Gerade die Staaten des Westbalkans sitzen seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, im Wartezimmer der EU und fanden es jetzt auch nicht so schick, dass die Ukraine da so ein bisschen vorbeigelaufen ist. Die Ukraine kriegt auch kein Schnellverfahren, aber es ist eine Sondersituation und man muss jetzt halt auch schauen, dass es da weiterhin gerecht zugeht. Es gibt ein ganz strikt geregeltes Verfahren für diesen Beitrittsprozess und es wird eingehalten, also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen.
Gut, dann, Sie haben ja gerade schon gesagt, wir sind so ein bisschen auf der Zielgeraden, aber wir müssen noch über ein Thema reden, weil ich glaube, die Wahrnehmung der EU bei den Bürgerinnen und Bürgern und möglicherweise damit ja auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die jetzt gerade irgendwo lecker beim Kaffee oder beim Wein uns lauschen, ist ja der Dauer-Bitch-Fight zwischen EU und Ungarn und Polen. Also Thema Menschenrechte, Werteorientierung. Und mein Eindruck ist, dass eigentlich das der Wahrnehmung der EU, die endlich mal massiv ihren ja immer wieder postulierten Wertekodex oder ihre Werte, ich will jetzt nicht sagen Werteunion, weil das ist ein anderweitig besetzter Begriff, aber eine Union der Menschenrechte, der Werte, der Rechtsstaatlichkeit, das wird ja immer wieder in allen Sonntagsreden postuliert oder wurde es über Jahrzehnte. Und jetzt ist die EU auch tatsächlich mal mit ihren Möglichkeiten massiv geworden. Und die Wahl in Polen ist vielleicht ja auch ein Zeichen dafür, dass das Wirkung gezeigt hat. Aber ich habe den Eindruck, dass die Leute die EU da tatsächlich mal positiv wahrnehmen.
Ja, also die EU hatte gerade in diesem Rechtsstaatlichkeitsstreit lange Zeit keine gute Rolle, weil sie machtlos erschien. Man hat gesagt, ja, es ist zwar ganz schön schwer, in diesen Club aufgenommen zu werden, also quasi den Türsteher zu überwinden. Und wenn man dann mal drin ist, dann kann man sich aufführen wie die Axt im Wald.
Ja.
Den Eindruck hatten ja viele, ne? Weil es ging ja um die neue sind sie ja nicht mehr, aber um die 2004 beigetretenen Staaten vor allen Dingen. Polen, Ungarn, teilweise auch Malta. Und da hatte die EU eben lange Zeit auch wirklich mit sehr angezogener Handbremse agiert. hatte auch parteipolitische Gründe. Da hat die EVP dann zum Beispiel so ein bisschen die Schutzhand, also die konservative Fraktion im Europäischen Parlament, so ein bisschen die Schutzhand über Orban gehalten. Und das hat sich dann aber auch mit fortschreitender Aktivität und dem Aktionismus, den Orban da an den Tag gelegt hat, Stichwort, er will Ungarn ganz bewusst umbauen zu einer illiberalen Demokratie nach dem Vorbild Russlands, hat sich das dann auch gegeben und man konnte da einfach auch nicht mehr das Deckmäntelchen drüber legen. Und das Schlimme an der Situation war ja, ich sage bewusst war, dass sich Polen und Ungarn hier gegenseitig decken konnten. Ja. Also bei diesem Rechtsstaatlichkeitsverfahren haben eben die Polen nicht mitgestimmt, wenn es um Ungarn ging, oder haben dagegen gestimmt und die Ungarn, wenn es um Polen ging. Und jetzt mit der neuen Situation in Polen, wie sie sich eben abzeichnet, nämlich dass die Peace abgewählt wurde, zwar nach wie vor stärkste Kraft ist, aber eben nicht mehr fähig ist, eine Mehrheit zu bilden, ist das eigentlich weg und ist das vom Tisch. Und die EU hat ja auch angefangen, inzwischen zum Beispiel Ungarn Gelder einzufrieren aus dem Corona-Wiederaufbaufonds und hat die Auszahlung dieser Gelder ganz klipp und klar dran geknüpft, dass Reformen vollzogen werden müssen. Und ich halte das für absolut richtig, denn es geht nicht, dass man einerseits Gelder einschreibt, Fördertöpfe ausräumt und andererseits die Grundwerte der Europäischen Union wirklich aufs Übelste missachtet. Das darf nicht sein und das ist zum Glück auch nicht so. Jetzt muss man halt schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Wir könnten ja noch ein drittes Land mit dazu nehmen und einen Blick nach in die Slowakei richten, wo ja Robert Fico so ein bisschen vielleicht die Rolle Polens dann einnehmen könnte. Andererseits wird gegen die Slowakei kein Rechtsstaatlichkeitsverfahren und das muss er dann auch erstmal machen, sich wirklich mit den anderen in der EU anzulegen, indem er Orban jetzt schützt. Also die Haltung zur Ukraine wird da ganz interessant sein, aber auch, dass es wirklich bei der Rechtsstaatlichkeit, ob er da eine ähnliche Rolle einnimmt wie Morawiecki, das wage ich zu bezweifeln. Aber das kann man sicherlich sich auch noch ein bisschen genauer anschauen. Ich glaube schon, dass mit der Wahl in Polen ein großer Hoffnungsstrahl am Horizont zu erkennen ist. Noch ist Donald Tusk ja nicht im Amt als neuer Regierungschef, aber zeichnet sich ja ab, dass das so, er selbst hat gesagt, vor Weihnachten wird die Regierung noch stehen, schauen wir mal. Also das ist auch für die EU gut ist, denn es war schon die letzten 8 Jahre so, dass die Situation keine gute war. Polen ist ein großes Mitgliedsland. Die Briten sind draußen. Eigentlich könnte dieses sogenannte Weimarer Dreieck aus Frankreich, Deutschland und Polen hier gut Dinge voranbringen und da stand halt immer jemand auf der Bremse bei diesem, ist es überhaupt nicht technisch richtig, aber ich nenne es jetzt einfach mal so, bei diesem Dreitaktmotor, also bei diesem Motor, der da aus dem Weimarer Dreieck erwachsen könnte.
Ja.
Und da sehe ich wirklich für die Zukunft ein großes Potenzial, dass da Polen auch wieder die Rolle in der EU einnehmen kann, die es eigentlich einnehmen möchte. Denn die Bevölkerung ist ja sehr, sehr proeuropäisch ausgerichtet.
Das ist die Gelegenheit, nochmal einen zweiten Werbeblock einzufügen. Ich werde mich in den kommenden Tagen mit unserem Kollegen Rafael Fabianowitsch unterhalten. Der ist Pole und sitzt in Ungarn beruflich und auch dem werde ich per Telefon in unseren Podcast holen. Und wir werden tatsächlich über die Wahl in Polen und die Konsequenzen für die Europäische Union und eben auch für Ungarn reden. Diesen Podcast werden Sie dann also auch irgendwann in den kommenden Wochen hier bei uns im Podcast bzw. bei uns auf der Webseite finden. Damit ist der Werbeblock dann auch schon wieder beendet. Wir können es wieder in so ein machen und einfach nochmal weiter im Thema. Aber wir sind natürlich auch jetzt so ein bisschen schon am Ende. Was ich jetzt mitnehme, Frau Dr. Rüger, ist von Ihnen, das merke ich immer wieder, wenn ich mit Leuten rede, die sich mit europäischer Politik beschäftigen, dass Sie auf viele positive Entwicklungen hinweisen, die möglicherweise dem politischen Beobachter oder dem normalen Bürger, sage ich mal, viel zu langsam gehen und viel zu ineffizient sind, aber dass die Leute, die sich mit den Themen wirklich beschäftigen, sagen, doch, es tut sich was in der EU. Es entwickeln sich Dinge, das geht langsam, aber es geht. Es ist nicht so, dass die Probleme nicht gesehen werden, sondern sie werden gesehen, sie werden auch angepackt. Sie müssen eben in einem sehr komplexen Multi-Ebenen-System irgendwie miteinander zum Ausgleich gebracht werden. Das ist mühselige Arbeit, aber es tut sich da was. Und das ist eigentlich die optimistische Botschaft, die ich aus diesem Podcast mitnehme,
ja.
Dass man eben, wenn man genau hinschaut, eine Stärkung des Europäischen Parlaments sieht, eine zunehmende Personalisierung, Erfolge in dieser Rechtsstaatlichkeitspolitik, auch Erfolge im Einfluss in der Außen- und Sicherheitspolitik, im Verbraucherschutz. Also dass es ganz, ganz viele Punkte eben gibt, wo die EU eine gute Figur macht oder selbst wenn man sagt, die Figur, die die EU macht, ist noch nach oben hin verbesserungsfähig. Es wäre wesentlich schlechter, wenn es die EU eben nicht gäbe. Und das ist eigentlich so eine ganz tröstliche Botschaft.
Ja, das fühle ich mich absolut richtig verstanden in dieser schönen Zusammenfassung von Ihnen. Das wäre so meine Kernmessage. Und ich würde vielleicht noch hinzufügen, ja, der EU-Politik, Europapolitik wird oft vorgeworfen, langsam und ineffizient zu sein. Aber ich mag das. Es muss nicht ganz langsam und dann ineffizient sein. Aber was ist denn effiziente Politik? Effiziente Politik macht ein Diktator, der sagt, ich entscheide, ihr macht. Ja. Und ich bin eigentlich ein großer Fan von solchen Prozessen, wie verschiedene Stimmen mit reinnehmen. Da geht es auch manchmal ein bisschen langsamer. Da muss mal ein Kompromiss gefunden werden. Da muss hier oder da eine Kröte geschluckt werden. Aber das ist doch viel schöner, als in einer total effizienten Diktatur zu leben.
Absolut.
Und da würde ich einfach auch die Lanze dafür brechen. Ich bin auch viel in Schulen unterwegs, so zur politischen Bildung und auch europapolitischen Bildung. Und dann sagen auch Schüler und Schülerinnen, oh, jetzt alles so ineffizient. Und dann bringe ich auch diesen Vergleich mit dem Diktator. Und ich glaube, das muss man sich immer wieder bewusst machen, dass das eben auch der Preis ist, den wir für unser demokratisches Gemeinwesen zahlen müssen. Ja,
ja.
Das ist nicht immer ganz schön. Aber es ist immer noch die beste Regierungsform, in der wir so leben können. Und ich glaube, da lohnt sich gerade auch bei Europapolitik ein bisschen genauer hinzuschauen, auch die Erfolge zu sehen und nicht in das allgemeine Lamento, es wird doch alles schlechter einzusteigen. Ich sehe das auf europäischer Ebene nicht. Und ich habe mir vorhin auch bewusst diese Zahlen genannt. Ich glaube auch, dass die Mehrheit der deutschen Bevölkerung diese Erfolge der europäischen Integration sieht. Schauen wir mal, wie sich das dann im Juni an der Wahlurne auszahlen wird. Aber ich glaube, das ist eine sehr gute Zusammenfassung dessen, was wir hier besprochen haben. Vielen Dank dafür.
Gut, dann habe ich Sie richtig verstanden und vielleicht haben wir ja den Anteil derer, die von der EU begeistert sind, jetzt hier durch unseren Podcast nochmal um 0,002% erhöht. Dann war das den Schweiß der edlen wert. Es hat ganz großen Spaß gemacht. Nächstes Jahr machen wir hier noch eine Veranstaltung mit Ihnen zur Europawahl. Auch darauf wollen wir schon mal hinweisen. Auch die findet man dann natürlich auf unserer Website. Die wird im April stattfinden. Den ganz genauen Termin habe ich gerade nicht im Kopf. Ich glaube am 24. Und dann werden wir uns noch mal ein bisschen intensiver mit der Europawahl beschäftigen. Frau Dr. Rüger, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren Optimismus tatsächlich auch, also für Ihre Fachkenntnis. Aber Fachkenntnis ist ja immer müde und öde und grau, wenn sie nicht auch von Begeisterung getragen wird. Und das ist die nette Mischung bei Ihnen, dass Sie eben auch gleich die Begeisterung mitbringen. Und auch wenn wir anfangs gesagt haben, die EU braucht keine Begeisterung, sondern einfach eine faire Beurteilung. Ein bisschen Begeisterung ist ja auch gar nicht schlecht. Insofern vielen Dank für das beides, was Sie uns hier heute geliefert haben.
Auf jeden Fall. Ich bedanke mich für die Einladung, für das nette Gespräch und freue mich auf die nächsten Male. Vielen Dank, Herr Fischer.
Prima. Und damit entlassen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in ihren Feierabend, in ihr Wochenende oder was auch immer und bedanken uns fürs Zuhören. Vielen Dank und tschüss.
Danke, tschüss.
Das war Bleicherfunk, der Podcast im Bleicherhaus. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.